Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Guten Tag, ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen.
Uwe, ganz herzlich willkommen bei Börsenradio. Hier ist wieder Andi Groß. Momentan sind es ja zwei große Themen, die den Markt bewegen, die dann auch wieder wechselseitig irgendwie bespielt werden. Das sind zum einen Zinsen und zum anderen die künstliche Intelligenz, die KI. Bei beiden Themen macht ihr jetzt relativ dicke Fragezeichen dran. Fragezeichen wegen Risiken, Fragezeichen wegen gefährlich. Und damit stellt ihr euch noch, muss man sagen, gegen die vorherrschende Meinung am Markt. Wagen wir doch mal zusammen einen detaillierten Blick hinter die Kulissen. Also Zinsen, fangen wir doch damit an. Was sind die Fakten? Die Fed senkt die Zinsen. Das war erwartet worden, das habe ich vorher gehört, das lese ich jetzt auch nachher. Aber allein die Tatsache oder allein aufgrund der Tatsache, dass es erwartet worden ist, ist es damit richtig? Ist es damit gerechtfertigt?
Also ich denke, es ist problematisch, weil auch da in der Entscheidung war es ja nicht einstimmig. Da waren ja zwei oder drei Gegenstimmen sogar da, die dem überhaupt nicht folgen wollten. Trotzdem ist es durchgesetzt worden. Aber es ist halt die Frage, die Inflationsraten sind noch nicht zurückgekommen und im Gegenteil, die haben weiterhin Druck. Und deswegen ist es natürlich auch wirklich die Frage, ob das sinnhaft war, die Zinsen zu senken. Gut, der Druck von Trump und seiner Regierung war riesig groß und deswegen haben sie sich wohl auch dem gebeugt etwas. Klar, man muss natürlich jetzt auch sehen, was passiert weiterhin und da stochern natürlich auch alle noch im Nebel. Überraschend ist für mich auch gewesen, dass sie noch jetzt entschieden haben, Anleihen zu kaufen. Heißt natürlich, dass sie nicht nur am kurzen Ende die Zinsen gesenkt haben, sondern auch versuchen, ein wenig am langen Ende die Zinssteigerungen einzudämmen. Aber ich denke, das wird nicht aufzuhalten sein.
Ich sagte ja, war erwartet worden, von daher hat der Markt das dann auch so, wie er das immer macht, wenn etwas eintritt, was erwartet worden ist, abgenickt. Aber interessant war ja Abstimmungsverhalten das eine und wie Paul dann dieses Abstimmungsverhalten verkauft, wie er es kommuniziert, wie er auch die weitere Marschrichtung der amerikanischen Notenbank Fed skizziert. Gab es da in diesen Äußerungen Hinweise auf die Zukunft? Und wenn ja oder auch wenn nein, was sind die Hinweise eines Chefs eigentlich wert, der ja schon auf dem Schleudersitz Platz genommen hat?
Nun gut, sein Vertrag läuft im Mai aus. Dementsprechend kann er so viel sagen, wie er möchte. Im Endeffekt ist sein Einfluss sicherlich nicht mehr groß. Und deswegen glaube ich, das ist nicht so relevant, was er dann jetzt noch für die Zukunft sagt. Es ist vor allen Dingen entscheidend, wen setzt Trump jetzt da auf den Sitz. Und das sieht so aus, als wenn das halt jemand sein wird, der locker mal die Zinsen weiter senken möchte, auch wenn das volkswirtschaftlich teilweise völliger Wahnsinn wäre. Aber offenbar kommt es so.
Was sind denn die Folgen dieses volkswirtschaftlichen Wahnsinns? Was sind es für mögliche Folgen oder sind Folgen schon eingetreten? Du hattest ja schon so den Fokus auf das lange Ende der Anleihenzinsen gelegt.
Ja, die Zinsen am langen Ende, das muss man einfach sehen, die sind eher am Steigen und das weltweit sogar auch. Und es hat natürlich auch seine Gründe. Ich meine, das liegt natürlich primär darin begründet, dass die Staatsverschuldung immer weiter steigt. Und in den USA, wir sind da weit über 120% des BIP schon. Wenn wir da jetzt Richtung 130-140% gehen in den nächsten ein, zwei Jahren, und das ist durchaus denkbar bei dieser hohen Schuldenaufnahme, die da jetzt passiert auch weiterhin, dann muss man überlegen, wie ist denn das noch zurückzuzahlen? Und das geht natürlich nicht nur durch niedrige Zinsen. Und wenn die Inflation steigt, das wäre natürlich fatal. Dann haben wir natürlich negative Realverzinsungen, zumindest am kurzen Ende. Und da muss man schauen, wer dann auch die kurzen Anleihen noch überhaupt kauft. Das wird dann primär wahrscheinlich die Fed sein müssen, weil normale Anleger werden das nur sehr bedingt tun. Also das ist die große Gefahr, dass auch am langen Ende die Zinsen weiter steigen. Und vor allem, wenn die Inflationsrate tatsächlich nicht zurückkommt und weiter steigt, dann haben wir ein doppeltes Problem. Weil nur so sind eigentlich die Schulden real zu verringern, weil zurückgezahlt wird ja nie und Steuern erhöht werden ja auch selten. Und somit ist das wahrscheinlich einfach die einzige Möglichkeit, das Wechsel zu inflationieren. Aber das wäre natürlich fatal.
Was ist denn das Fatale? Was ist denn die Gefahr? Bring das doch mal auf den Punkt. Was droht uns?
Nur gut, hohe Inflationsraten heißt natürlich auch, dass irgendwann die Anleger sagen, ich brauche deutlich höhere Zinsen auch für die Anleihen. Das heißt, da wird das natürlich noch teurer für den Staat. Und letztendlich heißt es natürlich, dass die Währung massiv auch fallen wird, dann in dem Fall, wenn der US-Dollar dann erheblich schwächer werden könnte. Und das könnte dann Richtung 1,30, 1,40, 1,50 gehen und dann wäre das natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, was denn da passiert. Also das könnte weltweit natürlich immense Auswirkungen haben.
Jetzt hatten wir über diese Themen ja schon im Verlauf des Jahres des Öfteren gesprochen, auch gerade im Januar bei Trumps Vereidigung, mehr oder weniger. Und es gibt ja sehr viele schwarze Szenarien und Horrorszenarien, die jetzt da kommen könnten. Allein im Jahr 25 ist davon nichts eingetreten. Ganz im Gegenteil, 2025 ein starkes Jahr. Die Unternehmen schreiben nach wie vor Gewinne, die Weltwirtschaft wächst. Was ist das für ein Signal? Müssen wir da mit der zeitlichen Verzögerung rechnen? Oder ist auch irgendwo ein Stück weit die Lehre, ja hoppala, Unternehmen und Weltwirtschaft scheinen ja doch relativ resilient zu sein?
Die zeitliche Verzögerung scheint zu kommen. Also das heißt, wir sehen ja auch am Arbeitsmarkt in den USA auch die Irritationen und mittlerweile auch entsprechende Entlassungen, die querbeet in allen Branchen da vonstatten gehen. Und gleichzeitig hat man natürlich auch dann noch wenige Arbeitskräfte für normale Jobs. Das heißt, das Ganze wird recht schwierig werden. Das heißt, die Nachfrage, die Konsumnachfrage scheint auch ein bisschen zurückzugehen so langsam. Und da muss man aufpassen. Also das heißt, wenn die Arbeitslosenquote mal deutlich steigen sollte und momentan vieles weist auf eben, dann kann das natürlich fatal werden.
Die EZB lässt jetzt schnabeln, dass man ja auch die Zinsen anheben kann irgendwann. Jetzt spricht ja die EZB für 20-Euro-Länder. Was ist jetzt da die besondere Herausforderung?
Naja, auch hier sehen die natürlich, dass die Inflationsraten nach wie vor nicht mehr weiter runtergehen und sich auf dem höheren Niveau aktuell verharren. Nur durch die niedrigeren Energiekosten konnte das bisher noch gedämpft werden. Aber ob das so bleibt, ist die Frage. Somit ist auch hier natürlich zu sehen, was passiert. Also eigentlich müssten tatsächlich aufgrund der höheren Inflationsraten auch die Zinsen eher dann hoch bleiben oder sogar noch höher gesetzt werden.
Australien ist ja auch auf diesem Trip der Zinsanhebung. Auch Japan wird den Zins anheben. Das gilt ja auch schon fast als Gesetz. Und schon huschen dann fast reflexartig die Carry-Trades wieder um den Globus. Was ist die besondere Gefahr, die besondere Herausforderung im Fall Japan?
Nun gut, ich meine, in Japan, ich meine, die sind Zinsen gewohnt von 0-1%. Jetzt mittlerweile sind wir beim langen Ende schon über 2%. Und wenn man das mal auf die Staatsverschuldung umrechnet, ist das natürlich immens. Das heißt, bei weit über 200% von BIP als Staatsverschuldung wird das natürlich enorm teuer, wenn dann refinanziert werden muss. Somit kann das auch für den Staatshaushalt natürlich dort massive Probleme bergen. Und letztendlich sind die natürlich primär im Inland verschuldet. Aber dennoch müssen sie das Geld natürlich irgendwo vom Steuerzahler holen und schauen, wo sie das Geld tatsächlich reinkriegen, weil das ist die Schwierigkeit.
Du hattest Entlassungen in den USA angesprochen, den Arbeitsmarkt. Das könnte ja auch von einem ganz anderen Thema herkommen, über das wir auch sprechen wollen. KI, also künstliche Intelligenz. Also ich habe gestern Abend meinen beiden Töchtern mal versucht zu erklären, wie ChatGPT arbeitet. Ich habe gesagt, das ist ein super schneller Rateapparat. Ein Rateapparat, der rät, welche Antwort am besten klingt auf eine bestimmte Frage. Ich habe das dann verglichen mit einer Horde Affen, der man eine Schreibmaschine hinstellt und die dann wie wild und zufällig auf den Tasten rumtippen. Und wenn man jetzt lang genug wartet, dann kommt da auch was Brauchbares heraus. Zum Beispiel Goethes Faust. Ja? Also man muss eben nur lang genug warten, das oft genug wiederholen, unendlich viele Versuche. Und ChatGPT, so meine Erklärung, macht genau das, eben in affenartiger Geschwindigkeit. Also ich glaube, meine Töchter sind jetzt ein bisschen vorsichtiger, haben das verstanden und verzichten darauf, ihre Hausaufgaben von ChatGPT machen zu lassen. Sollten Anleger auch vorsichtig sein? Und wenn ja, warum?
Nun gut, ich meine, das sind natürlich viele Themen, die dahinter stecken. Ich meine, KI, es gibt ja wahnsinnig viele KI-Anwendungen. ChatGPT ist ja nur eine. Und es gibt auch da in dem Bereich Wettbewerb. Ich meine, Google hat natürlich auch mit der Tochtergesellschaft entsprechend Wettbewerber im Markt. Also da gibt es schon einiges, was da kommt. Und natürlich ist es so, dass es offenbar auch Arbeitsplätze kostet. Gerade auch Juniors in Beratungsunternehmen werden nicht mehr ganz so stark momentan eingestellt wie vorher, weil vieles tatsächlich dann auch über KI tatsächlich recherchiert wird, schon viel schneller. Aber klar, die Frage ist natürlich immer, nach dem Wahrheitsgehalt. Ist das alles so richtig? Also es muss definitiv immer kontrolliert werden, ob das wirklich auch plausibel und sinnhaft ist. Das ist klar. Aber man muss natürlich auch schauen, dass es sicherlich auf der einen Seite Arbeitsplätze kostet, aber jeder Fortschritt in der Vergangenheit hat eben auch Arbeitsplätze wieder gebracht, natürlich an anderer Stelle. Aber es ist eine Bewegung, die halt langfristig natürlich schon einen Ausgleich findet, aber kurzfristig kann das natürlich tatsächlich für auch höhere Arbeitslosigkeit sorgen, gerade auch in den USA. Ansonsten muss man natürlich auch eins sehen, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, weil wir haben das schon bei dem GEMA-Urteil gesehen in München, wo entsprechend die GEMA ChatGPT verklagt hat auf Schadensersatz und auch gewonnen haben, weil die Urheberrechte verletzt wurden. Urheberrechte, und das ist ein großes Thema auch im schriftlichen Bereich, die werden überall momentan verletzt, ob das von Google ist oder auch von ChatGPT. Es wird einfach alles durchgeforstet und ohne Rücksicht darauf, ob das irgendjemand gehört und irgendjemand ein Urheberrecht drauf hat. Und da könnten noch Milliardenklagen kommen und die werden auch kommen, die sind auch auf dem Weg langsam. Und deswegen ist das auch so, dass das problematisch werden könnte für die Großen. Ich meine, im Fall Google hat ja auch die EU-Kommission jetzt vor 2 Tagen angekündigt, dass sie ja auch jetzt dort Ermittlungen forcieren. Also das ist nicht so, dass es einfach alles ein Selbstläufer ist.
Mhm. Naja, um jetzt da eine Urheberrechtsverletzung nachweisen zu können, das ist ja beliebig schwierig. Also wenn ich daran denke, wie viele Doktorarbeiten gefaked worden sind und wie lang es dauert, da jemanden nachzuweisen, hier hast du jetzt wirklich geklaut, hier hast du ein Plagiat gemacht. Also ich glaube nicht, dass das die große Gefahr ist, mit der sich die Googles dieser Welt auseinandersetzen. So will ich damit sagen. Aber was ist denn mit diesen ganzen Investments auf der einen Seite, da werden ja Milliardenwerte jetzt investiert, um in Zukunft, wann auch immer die sein wird oder will, Gewinne machen zu können. Das ist ja schon mal ein Riesenrisiko. Und die Anleger, darauf hat ja auch so meine Frage abgezielt, die sehen das KI-Label und die anderen schmeißen ja auch Geld auf diesen Haufen. Also da muss ich dann dabei sein, da schmeiße ich auch noch mein Geld drauf und dieser Haufen wird immer höher. Und irgendwann habe ich jetzt gelesen, ja, Nvidia geht dagegen vor, gegen die Behauptung, dass da irgendwelche Fantasiefabriken oder Aufträge in der Welt dann platziert worden sind. Da habe ich gedacht, oh, so weit sind wir schon. Also, dass jemand gemerkt hat, da hat jemand keine Kleider an. Und das ist nicht der Kaiser, sondern Nvidia.
Ja, also das ist ein ganz großes Thema. Ich persönlich muss sagen, vergleiche das so ein bisschen mit UMTS. Wer da ein bisschen älter ist, ein bisschen länger im Markt ist, der weiß, dass es im Jahr 2000 die ganzen Telekom-Gesellschaften gab, die UMTS-Lizenzen ersteigert haben von Milliardenbeträgen. Damals war ungefähr dieselbe Goldgeberstimmung in dem Bereich dort. Da hieß es ja, da werden Milliarden mit verdient und so weiter und so. Es wurden hunderte von Milliarden reingesteckt. Das ist momentan so ähnlich. Oder zumindest für mich erscheint das sehr ähnlich, weil es werden wirklich hunderte von Milliarden reingesteckt und versenkt. Und ich denke mal, dass das als Cashflow nicht mehr wieder zurückkommen wird. Und dann kommt die ganz große Enttäuschung und dann haben wir natürlich einen Platz in der Blase. Und die kann auch schon vorher kommen. Ich meine, man sieht natürlich immer wieder, was da auch die Erwartungen sind. Ich meine, auch ob OpenAI wirklich das alles finanzieren kann, was sie da plant, das wage ich zu bezweifeln. Und dass sie wirklich auch die Investoren bekommt, die die Gelder dann zur Verfügung stellen. Wenn das dann nicht der Fall sein sollte, dann kann das natürlich ganz auch sehr schnell zusammenbrechen. Auch Nvidia oder andere könnten dann ganz schnell in Probleme geraten.
Oracle hat Zahlen vorgelegt, jetzt ganz aktuell. Und schon sofort, fast reflexartig, gibt es die Headline: Wir haben Angst davor, dass die KI-Blase platzt. Jetzt kann ja eine KI-Blase platzen oder es kann noch eins draufgesetzt werden mit noch einer größeren Blase. Und dann stehen die wieder im Regen, die davor gewarnt haben, und der Zug fährt weiter.
Das ist alles denkbar, das ist richtig. Man weiß natürlich nicht, wo das zu Ende geht, aber dieses Risiko steigt ja natürlich immens weiter an, wenn das so sein sollte. Aber Oracle zeigt auch ganz eindeutig, dass das eben auch so ist, dass da wirklich teilweise ohne Hirn und Verstand offenbar wirklich reingeblasen wird und auch das Geld da reingeblasen wird. Aber ob die das wirklich wieder rauskriegen, diese Cashflows, das wage ich zu bezweifeln. Und wenn das dann wirklich sich durchsetzt in der allgemeinen Meinung, dass das schwierig sein wird, dann werden wir die Börsenkurse purzeln sehen.
Uwe Eilers arbeitet mit Hirn und mit reichlich Verstand. Wie gehst du jetzt um mit dem Thema KI? Hast du da schon irgendwo die Reißleine gezogen, auf die Bremse getreten oder ich weiß nicht, welches Bild man da noch nehmen kann?
Ja, also wir haben die KI-Aktie schon deutlich reduziert. Also wir haben eigentlich kaum noch welche, die da direkt mit verbunden sind. Indirekt natürlich haben wir noch Investments, beispielsweise in AMD oder auch TSMC, die natürlich auch Chiphersteller sind, aber natürlich sehr breit aufgestellt sind. Aber Nvidia haben wir komplett rausgeschmissen, beispielsweise schon vor 2, 3, 4 Wochen. Und wir sehen das sehr problematisch und die Gefahren sehr groß. Also auch unsere gesamte IT-Investments haben wir deutlich reduziert. Wir waren deutlich übergewichtet über Jahre hinweg. Jetzt mittlerweile haben wir dann in den letzten Wochen tatsächlich deutlich reduziert und ich denke auch, dass das richtig sein wird auf Dauer. Ob wir nochmal weiter hochgehen, das ist denkbar, dann sind wir vielleicht bei den letzten 5 oder 10% nicht dabei, aber das Risiko sehen wir als überhöht und Chance-Risiko-Verhältnis stimmt nicht mehr.
Also mal Geld vom Tisch zu nehmen, Anteile zu reduzieren, ist sicherlich nicht verkehrt, aber dafür werdet ihr ja nicht bezahlt. Ihr werdet dann dafür bezahlt. Wo habt ihr denn jetzt investiert? Was habt ihr mit dem Geld gemacht?
Nur gut, ich meine, wir haben natürlich in eher stabilere Werte sehr viel Geld investiert. Konsumwerte beispielsweise, ob das eine Nestle beispielsweise sind oder eine Henkel oder Beiersdorf. Also das sind so Werte, die wir natürlich dann genommen haben. Oder eine LVMH, als sie so ganz stark abgestürzt waren, haben wir da deutlich investiert. Oder auch Medizintechnik, Sonova beispielsweise in der Schweiz. Also das sind so eher die stabileren Werte, in die wir dann jetzt tatsächlich dann eher dann verstärkt investiert haben. Oder eben auch Versorgungswerke. Oder auch Minengesellschaften, da hatten wir aber auch schon vor einiger Zeit entsprechend investiert. Aber bunt gemischt, eher stabilere, konservativere Werte.
Worauf freust du dich persönlich ganz besonders, wenn du an 2026 denkst?
Es wird sehr, sehr spannend werden und bleiben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da ordentliche Bewegung sehen werden. Für viele vielleicht negativ überraschend, aber da müssen wir schauen.
Uwe Eilers, Vorstand und Gründer der Frankfurter Vermögen. Danke fürs Interview, danke für 2025. Ich freue mich auf unsere spannenden und unterhaltsamen und lehrreichen Interviews dann 2026.
Ich danke, vielen Dank.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.